Ein herzliches Willkommen zur 56. Episode von Update Klima und Energie, die 17. Folge der zweiten Staffel. Heute geht es um das Thema, ja eigentlich das Thema jedes Podcasts, aber heute will ich mich mal vertieft dem Thema Kommunikation widmen. Wie kann man Energiewende eigentlich gut kommunizieren? Ist das nötig? Ist das möglich? Und ich freue mich sehr, heute über meinen heutigen Gast, Gesprächspartnerin, sollte ich in dem Fall auch sagen, über Helene Palitzki. Herzlich willkommen, liebe Helene.
Hi, schön, dass ich da bin.
Ja, du machst ja selbst einen Podcast. Dadurch sind wir auch sozusagen aufeinander gestoßen und zwar zu dem Thema, aber vielleicht magst du es selbst vorstellen. Also du bist Journalistin von Haus aus und beschäftigst dich jetzt in einem Podcast vor allem mit dem Thema Energiewende. Wie bist du dazu gekommen?
Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um alle Podcasts, die wir machen. Und wir haben einen ganz spannenden Partner für einen Podcast gewinnen können. Für ein Thema, wo wir auch redaktionell immer gedacht haben, da müssten wir eigentlich mal mehr machen und ein anderes Angebot machen, als wir bisher gemacht haben. Und zwar baut die EUREF AG in Düsseldorf, wo die Rheinische Post sitzt, gerade einen klimaneutralen Campus. Und das ist eine gute Gelegenheit, um mal zusammenzuarbeiten und zu versuchen, das Thema Energiewende noch mal ein bisschen anders kommunikativ rüberzubringen. Und Podcasts, das weißt du gut, das wissen alle Podcast-Hörer und mein täglich Brot ist das auch, sind ein großartiges Medium, um in Themen nochmal anders einzutauchen. Vielleicht ein Tick sinnlicher, ein Tick emotionaler, als das ist, wenn man einfach nur Texte liest. Podcasts sind ja oft ein Medium, das konsumiert wird, weil man sich gerne nebenbei mit etwas Spannendem beschäftigen möchte. Das kann unterhaltsam sein, das kann lustig sein, das kann aber auch einfach sehr informativ sein und wenn es Leute gibt, die auf der täglichen Fahrt zur Arbeit oder wenn sie mit dem Hund rausgehen oder wenn sie sich die Zähne putzen, irgendwas Sinnvolles mit ihrem Gehirn anstellen wollen, warum sich dann nicht mit dem Thema Energiewende vertieft beschäftigen? Das wird ja wahrscheinlich auch bei vielen deiner Hörerinnen und Hörer der Grund sein, warum sie einschalten.
Ja, das ist wahr. Wobei ich denke, also meine, die bei mir zuhören, sind wahrscheinlich sehr viele dabei, die natürlich über die Netzwerke, die ich habe, auch beruflich habe. Das sind natürlich Leute, die sich schon so ein bisschen auskennen, die sich schon beschäftigt haben, beruflich oft, aber aus der Klimabewegung, die viel in ihrer Freizeit auch sich mit dem Thema befassen. Nun ist es aber bei dir so, du hast gerade erwähnt, Rheinische Post, das ist also die Tageszeitung in Düsseldorf, zu der mittlerweile auch unser Bonner Generalanzeiger ja gehört. Das heißt, du hast aber ein breiteres Publikum, ne, das du erstmal erreichst. Wie seid ihr dazu gekommen? Also jetzt außer der Zusammenarbeit mit dem EUREF Campus, der da in Düsseldorf gerade entsteht, ist das ein Thema, von dem ihr wisst in der Redaktion, dass es die Leute in Düsseldorf, also da, die eure Zeitung lesen, besonders bewegt?
Also, ich will jetzt nicht nur von mir auf andere schließen, aber ich würde mal vermuten, es ist ein Thema, das vielen Leuten, die sich jetzt nicht beruflich oder aus besonderem Interesse damit beschäftigen, schon sehr sperrig vorkommt. Gleichzeitig ist aber, glaube ich, allen klar, das ist das wichtigste Transformationsthema unserer Zeit. Wenn wir die Energiewende nicht auf die Reihe kriegen, dann werden wir auch den Klimawandel nicht aufhalten. Und all die Probleme und all die Fragen, die da dranhängen, was passiert, wenn sich unser Klima noch weiter verändert, werden wir dann auch nicht bewältigen können. Das heißt, das müssen wir schaffen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie schaffen wir das eigentlich? Also was müssen wir machen, damit wir es schaffen? Und das ist eigentlich die Leitfrage, die sich durch die 12 Episoden dieses Podcasts, den wir machen, Zukunftsorte heißt der, zieht. Zukunftsorte haben wir ihn deswegen genannt, weil wir einfach ein bisschen versuchen wollen, in die Zukunft zu schauen und Orte zu suchen, an denen heute vielleicht schon ein Stück weit die Zukunft gelebt oder gedacht wird. Es gibt ja solche Orte in Deutschland. Es gibt Orte in Deutschland, da läuft das mit der Energiewende schon ganz gut. Und das ist ehrlich gesagt auch eine Erkenntnis für mich aus jetzt mittlerweile 9 Episoden Zukunftsorte, die 10. ist auch schon aufgenommen, dass es eigentlich fast alles schon gibt, was wir brauchen für die Energiewende. Also die meisten technologischen Fragen sind eigentlich geklärt. Es sind immer noch viele gesellschaftliche Fragen offen und prozessuale Fragen. Also es ist noch nicht an allen Stellen, glaube ich, also die Roadmap gibt es schon, aber man stolpert noch so ein bisschen auf dem Weg. Es kommen immer wieder Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat, vielleicht. Aber Es gibt einen ungeheuren Optimismus, was das angeht. Und das ist auch das, was wir mit dem Podcast machen wollten. Wir wollten eigentlich gerne eine positive Utopie in gewisser Weise spinnen, wobei Utopie ist ja ein Ort, den es gar nicht gibt. Diesen Ort wird es mal geben. Es wird ein Deutschland nach der Energiewende geben, ein Deutschland, das die Energiewende erfolgreich hinter sich gebracht hat. Klammer auf, was Erfolg heißt in diesem Fall, kann man ja auch nochmal diskutieren. Aber wir wollten halt einfach nicht jammern darüber, was alles nicht geht. Wir wollten nicht so viel darüber sprechen, was schwierig ist, sondern wir wollten uns angucken, wo vielleicht noch Herausforderungen liegen und was die Lösungen für diese Probleme sind. Und einmal klar auch nochmal für alle haben, was sind eigentlich die Sektoren, auf denen man noch besonders viel machen muss, zum Beispiel, ne? Weil ganz ehrlich, wenn man sich als normaler Mensch mit dem Thema Energiewende beschäftigt, dann ist das ein riesiges Konvolut an Themen, an Aufgaben, an Technologien und da muss man erstmal durchsteigen und da eine Systematik reinzukriegen und für sich so ein bisschen abzuchecken, okay, das ist jetzt sozusagen die Checkliste, die wir vor uns haben, das haben wir schon geschafft, das haben wir schon geschafft. Unter Punkt 3a und 3b und 3c müssen wir noch und dann sind wir bei 4. Also, ne, das ist so ein bisschen der Gedanke, so eine Struktur und eine Orientierung eigentlich auch für die Leute zu schaffen, die jetzt nicht ewig Zeit haben, sich in 100.000 Dokumente reinzulesen, jeden Tag 5 Newsletter dazu zu konsumieren und 6 Podcast-Episoden zu hören. Hoffentlich reicht unserer, um zumindest einen Einstieg ins Thema zu kriegen.
Das finde ich aber auch sehr spannend, was du gerade sagst. Also ich hatte letztes Jahr mein 25-jähriges Jubiläum im Bereich erneuerbare Energien. Ich gehöre mehr zu denen, die
Ja,
tatsächlich da so richtig vertieft haben
du
und
bist
ich
schon ein bisschen
versuche dann.
tiefer drin, auf jeden Fall. Auch als ich, muss ich sagen. Ich bin ja überhaupt nicht jetzt Energiewende-Journalistin oder kenne mich irgendwie mit dem Thema besonders gut aus, sondern ich bin Podcasterin und mein Ansatz ist halt, ich muss mir das Inhaltliche drauf schaffen, damit ich es vermitteln kann und die Vermittlung ist mein Spezialgebiet.
Aber deswegen finde ich das jetzt auch so spannend, darüber mal zu sprechen. Also auch wie so dein Eindruck ist jetzt, wenn du dich jetzt da angefangen hast einzuarbeiten. Das, was mir ja, ich sage jetzt nicht bewusst, das klingt dann so rechthaberisch, aber ich denke, ich weiß es schon länger, dass wir tatsächlich die Lösungen alle haben, dass sie alle da sind und dass sie eigentlich auch für, ich sage immer gerne, die vielen auch sehr gut sind, am besser sind als der Status, den wir jetzt im Moment haben. Das scheint so nicht so ganz durchgedrungen zu sein. Da sind wir jetzt beim Hauptthema, ne, von unserem heutigen Gespräch.
Wenn du dir den öffentlichen Diskurs anschaust, würdest du tatsächlich denken, es ist ein Riesenproblem, wir sind noch überhaupt nicht weit, wir haben noch ganz viele offene Fragen. Kann das überhaupt klappen? Also geht das überhaupt? Ne? Kann man überhaupt von fossilen auf regenerative umsteigen? Können wir dann überhaupt unseren Energiebedarf decken? Müssen wir uns dann nicht super einschränken? Müssen wir alle unser Leben wahnsinnig verändern? Keiner darf mehr Auto fahren, keiner darf mehr Fleisch essen, keiner darf mehr in Urlaub fahren. Was weiß ich, also ist schon irre. Und wir müssen alle in kalten Wohnungen bibbern. So, das ist so manchmal das Gefühl, das man kriegt, wenn man so bestimmte Medien konsumiert. Hoffentlich nicht die Rheinische Post, aber klar, ich meine, das hat natürlich auch strukturell mit Journalismus zu tun, ne? Only bad news is good news. Also nur wenn es einen Konflikt gibt an irgendeiner Stelle, erscheint es uns so reizvoll, dass wir es berichten. So eine, also es, und Konflikt ist natürlich nur einer der Nachrichtenfaktoren, der Faktoren, die darüber entscheiden, ob etwas eine Nachricht ist, aber ein ganz mächtiger und wichtiger. Und das heißt, wenn etwas konfliktreich ist, wenn jemand etwas kritisiert oder wenn jemand Zweifel an etwas anmeldet, und ich, ehrlich gesagt, wir Deutschen sind ja auch die großen Bedenkenträger, ne? Wir wissen ja, wir denken ja immer über alle Probleme nach und antizipieren schon die Probleme von 10 Jahren voraus und sagen, das können wir alles gar nicht schaffen. Wenn das soweit ist, dann ist das natürlich auch einen großen Text in der Zeitung wert oder, naja, einen großen Text online. Und davon wollten wir mit dem Podcast auch ein Stück weit vielleicht wegkommen.
Also ich finde das schon immer spannend, auch die Rolle nur der Medien sich anzugucken. Aber mir scheint, dass das auch durchaus muss, dass man noch einen Schritt vorher sich angucken muss, weil es geht ja um die Narrative. Du sagst jetzt gerade, bibbern in der Wohnung, alle müssen mehr Vegetarier werden und kein mehr. Das sind aber auch so Narrative, die ja gar nicht in den Medien entstehen, sondern entstehen ja anderswo. Ne? Das ist in der Wissenschaft, in Nichtregierungsorganisationen und teilweise in der Politik. Also, das ist ja schon mal eine Frage, ist für mich, die ich mir öfter stelle. Wenn wir über Klima, also wenn wir über Energiewende sprechen, ist es vielleicht nicht sogar ein bisschen einseitig oft mit diesem Klimanarrativ verbunden, das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Aber es ist ja nicht der einzige Grund, warum wir auf erneuerbare Energien umsteigen sollten.
Das kann schon sein und es ist natürlich total schwierig. Es wäre total schwierig, Menschen zu vermitteln, warum sie ihr Leben ändern müssen, sollen, dürfen, können, in Anführungsstrichen nur, um den Klimawandel aufzuhalten, weil auch wenn wir, glaube ich, alle mehr und mehr spüren, dass sich das Klima verändert und dass das auch sehr viele negative Folgen für uns hat, es bleibt ja trotzdem A, ein nur ganz schwer wirklich merkliches Phänomen, ne? Also dass man es wirklich mit akuten Dingen in Verbindung bringt. Es hat mit dem täglichen Leben ja nicht so viel zu tun, ne? Es gibt Phasen der großen Trockenheit, es gibt Katastrophen wie im Ahrtal, aber den Rest der Zeit leben wir halt ganz normal unser Leben. Im Winter ziehen wir uns eine dicke Jacke an und im Sommer laufen wir im T-Shirt rum, ne? So, da hat sich ja nicht so viel verändert. Und B, erscheint das natürlich auch vielleicht als eine Aufgabe, wo der Einzelne sagt, das hat doch mit mir nichts zu tun. Ich kann doch den Klimawandel nicht aufhalten. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Narrativ, das glaube ich auch. Aber es ist natürlich nicht weniger wahr, dass wir einen akuten Grund haben, unseren CO2-Ausstoß zu begrenzen. Dass ansonsten natürlich auch noch beispielsweise wir eine Ressource benutzen, die endlich ist und die irgendwann nicht mehr da sein wird, nämlich die fossilen. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch mehr. Aber ja, also ich glaube, das ist schon auch Teil des Problems. Ich glaube aber, es ist sogar noch übergeordneter. Also wir leben in einer Zeit, die voll ist von Transformationsprozessen. Die Art, wie wir arbeiten beispielsweise, hat sich ja wahnsinnig verändert in den letzten paar Jahren. Wir stehen auch an einem generationalen Sprung, ne? Also von den Millennials wie ich beispielsweise, die jetzt so gerade mitten im Leben sozusagen stehen und jetzt langsam anfangen alt zu werden, über die Leute, die jetzt jünger sind als ich und noch eine ganz andere Perspektive ins Arbeitsleben reinbringen. Die Pandemie hat wahnsinnig viel verändert. Wir arbeiten im Homeoffice, wir arbeiten viel mehr virtuell. Ganz andere Werte spielen eine Rolle. Gleichzeitig bewegen wir uns teilweise in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Also das ist, finde ich, so ein Thema, die Art, wie wir arbeiten, die Art, wie wir miteinander gesellschaftlich umgehen, was Paarbeziehungen, Gender, Geschlechterrollen und so weiter angeht. Das ist ja auch für viele ein wahnsinniges Reizthema, ne? Und da gibt es unglaublich viele Diskussionen darüber, wer sind wir eigentlich? Das greift direkt in die Identität. Was ist eigentlich die Rolle einer Frau in der Gesellschaft? Was ist die Rolle eines Mannes? Was ist die Rolle eines Vaters? Und was ist mit all diesen Dingen dazwischen, die nicht Mann oder Frau sind oder sein wollen? Wie gehen wir eigentlich damit um? Wie gefährlich ist das? Wie natürlich ist das? Wie selbstverständlich ist das? Wie tolerant muss man sozusagen sein? Wir haben es zu tun mit Migrationsbewegungen, die wir nie zuvor gesehen haben. Und das verändert unsere Gesellschaft und manche haben davor große Angst. Also was ich sagen will, ist, wenn man dann auch noch hingeht und sagt, so und jetzt musst du einfach deinen Konsum generell überdenken als Einzelperson und wir müssen unsere Wirtschaft in Deutschland anders aufstellen und wir werden große Transformationen dahinter uns bringen müssen und wir müssen die Infrastruktur komplett umbauen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, dass manche Leute sagen, das ist mir alles zu viel. Ich muss so viel ändern und ich muss auch so viel an meinem Denken ändern, dass mich das komplett überfordert. Das kann ich ein Stück weit verstehen. Da führt nur leider trotzdem kein Weg dran vorbei. Und jetzt ist die Frage, wie kann man es den Menschen vielleicht erleichtern?
Ja, mir scheint auch manchmal aber auch so, dass manche Forderungen dann vielleicht auch gar nicht unbedingt nötig sind oder nicht so gut vermittelt werden. Ich sage jetzt mal so ein konkretes Beispiel hier auch aus meinem Umfeld. Wenn jetzt Parkplätze vor Mietshäusern auf einmal weg, wird kommunalpolitisch begründet mit Klimaschutz, einfach wegkommen und die Leute einfach vor der Not dann stehen, sie müssen jetzt woanders parken. Sie werden aber deswegen nicht irgendwie anders Auto nutzen, deswegen, dann werden die einfach verärgert, ohne dass es irgendwie so, da habe ich auch so ein bisschen fast den Eindruck, da wird ein Stück weit auch unnötigerweise in Ballast geladen auf das Thema Klima, weil man Belastungen dann, die gar nicht notwendigerweise so direkt im Zusammenhang stehen, dann auf Leute gibt, die dann irgendwie in ihrem Alltag erstmal damit umgehen müssen. Und was ich mir immer wünschen würde, und das auch gerade in der Kommunikation, ist, lass uns doch erstmal gucken, die Chancen und wo die Leute was Positives auch erleben können, wo die Leute eine positive Veränderung im Leben haben. Also, wenn ich eine neue Buslinie einführe und die Leute auf einmal einfacher zum Hauptbahnhof fahren können, ohne umsteigen, dann ist es doch was Besseres, als wenn die auf einmal Mühe haben und sich jeden Abend ärgern, weil sie keinen Parkplatz mehr finden.
Ja, da rührst du an eine total interessante Frage, die wir auch im Podcast gleich, glaube ich, in der ersten Episode diskutiert haben, nämlich die Frage Zuckerbrot und oder Peitsche eigentlich, ne? Also es ist ja eigentlich immer die Diskussion. Im Verkehr kann man, Verkehrspolitik kann man das ganz toll sehen. muss man eigentlich erstmal den Leuten ganzen Alternativen aufzeigen und die so gut ausbauen, dass die auch wirklich tolle Alternativen sind. Und dann wechseln die von alleine auf die Verkehrsmittel, auf die wir sie gerne haben wollen. Oder muss man sie auch in die richtige Richtung schubsen, indem man die Verkehrsmittel, die wir nicht mehr so gerne haben wollen, sprich eigentlich vor allen Dingen das Auto mit Verbrennermotor, dass wir das immer unbequemer und schwieriger machen. Und das wird ja noch komplexer dadurch, dass, wie du schon richtig gesagt hast, da noch ganz andere Erwägungen eine Rolle spielen. Natürlich ist es vielleicht einfacher für Kommunalpolitik, wenn sie nicht mehr für Parkplätze sorgen muss, ne? Es macht vielleicht Bauprojekte, Wohnen ist ja auch noch so ein Thema, wo wir große Probleme haben. Es macht Bauprojekte vielleicht einfacher, wenn man nicht mehr den Bauherrn auch noch verpflichtet, Parkplätze zu schaffen oder weniger Parkplätze. Und dann wird das vielleicht so ein bisschen ausgelagert auf das Thema, ne? Gleichzeitig, wir haben Probleme mit Lärm, wir haben große Probleme mit der Luftreinheit. Hier in Düsseldorf hatten wir schon, also große Schwierigkeiten damit, unter die Grenzwerte zu kommen. Das heißt, da muss auf jeden Fall auch was passieren. Wir haben eine große Konkurrenz um Straßenraum, ne? Also so ein Auto nimmt wahnsinnig viel Platz weg. Warum darf eigentlich ich, nur weil ich Autobesitzer bin, irgendwie, ich weiß nicht, wie viel mal, wie viel Meter vom Straßenraum kostenlos benutzen? Das ist ja eigentlich absurd. So gehört mir ja nicht. Oder gehört er mir doch? Naja, das sind alles die Fragen, ne?
Also ich sehe das halt auch wiederum so direkt, wo ich wohne, da ist jetzt Parkverbot eingeführt und das betrifft halt nur die Leute in Mehrfamilienhäusern, Familienhäusern, die nicht so privilegiert sind. Ne? Insofern, ich sehe es durchaus auch als dann, man kann es auch interpretieren, es war eine soziale Errungenschaft, dass egal, ob ich jetzt ein Eigenheim habe oder nicht, dass man auf der Ebene gleichgestellt ist. Aber wie gesagt, wir sind ja immer noch in diesem negativen Narrativ dann so ein Stück weit drin. Also welche Belastungen mute ich den Leuten zu? Ich fand das sehr spannend, als um das Gebäudeenergiegesetz ging. Da gab es zu der Zeit, und dass die Diskussion, die öffentliche, völlig aus dem Ruder lief, ist, glaube ich, klar, ne? Da gab es zu der Zeit zwei Umfragen. Die eine Umfrage war, sind Sie damit einverstanden, dass ab dem Jahr so und so keine Gas- und Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen? Und dann war irgendwie über 70% haben gesagt, nein, damit bin ich nicht einverstanden. Dann war eine Umfrage zur gleichen Zeit, die gefragt hat, sind Sie damit einverstanden, dass verpflichtend, ich glaube, 65% erneuerbare Energien künftig in neue Heizungen, in Heizungen verlangt werden? Da war die Zustimmungsrate genauso hoch. So, das heißt, je nachdem, wenn ich die negative Antwort, wenn ich die negative Frage gestellt habe, dann habe ich gleiche Zustimmung bekommen. In andersrum als bei der positiven. Dass das bei denen, die öffentliche Diskussion führen, nicht angekommen ist, das wundert mich am meisten. Weil da müsste ich eigentlich doch draus Rückschluss ziehen, dass es in der Kommunikation eben auf die Lösung ankommt. Weil da waren die Leute, so wie sie geantwortet haben, bereit zu sagen, ja, wir wollen was ändern. Aber da war halt in der Frage war die Lösung schon mit angeboten, ne?
Ja, also ich glaube auch, lösungsorientiert zu kommunizieren ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das Problem ist aber natürlich so ein bisschen die normative Kraft des Faktischen, ne? Also, dass Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, hingeht und sagt, okay, ich habe mir das jetzt hier alles angeguckt und im Gebäudesektor können wir unglaubliche Potenziale heben, was die Energiewende angeht. Und wir müssen das auch. Und dann sagt, was ist der schnellste Weg, das zu schaffen? Und wenn man sich dann sämtliche Experten anhört, die einem sagen, oder zumindest die mir gesagt haben, also die Zukunft ist die Wärmepumpe und Klammer auf, die Fernwärme, Klammer zu, dann kann man natürlich als Politiker vielleicht der Meinung sein, zu sagen, ja, dann machen wir das jetzt und zwar möglichst schnell. Und was dann passiert ist, ist eben ein Kommunikationsproblem. Die Leute hatten nur gehört, wir verbieten dir was. Und sie haben nicht gehört, und wir ermöglichen dir auch was. Also das glaube ich auch tatsächlich, dass das große Problem war. Es ging zu schnell und es war zu schlecht kommuniziert. Und es hat natürlich auch einfach noch politische Probleme gehabt, das Gesetz, ne? Also es gab ja noch etliche Scharmützel darum, wie das jetzt, wann das jetzt im Bundestag verhandelt wird. Und diese ganze Zeit, die dafür draufgegangen ist, hat natürlich noch dazu geführt, dass da noch mehr öffentlich der Eindruck entstand, die wissen eigentlich nicht, was sie machen und die haben das schlecht vorbereitet und stürzen uns damit jetzt in große Probleme. Aber trotzdem, nochmal Zuckerbrot und Peitsche, ne? Also Zuckerbrot ist schön, aber es gibt halt auch, manchmal muss es auch die Peitsche sein und die Frage ist ja immer, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Also können wir wirklich darauf warten, dass die Leute die Bequemlichkeit ihres eigenen Autos aufgeben? Das ist super gemütlich, Auto zu fahren. Man hat seine eigene Musik, man hat einen schönen weichen Sessel, man kann sich die Temperatur so einstellen, wie man will. Es sitzt niemand neben einem, der Knoblauchbrot gegessen hat. Möglicherweise doch, aber das ist dann der eigene Mensch, also der Partner. Da kann man nichts machen, aber den hat man sich ja nun mal ausgesucht. Ne, also das ist ja schön, das macht ja einfach Spaß. Und selbst wenn die Buslinie noch so toll ist, ich muss dann aber pünktlich bei der Bushaltestelle sein. Und das fällt jemandem wie mir wahnsinnig schwer. Also fahre ich vielleicht doch lieber mit dem Auto, weil ich sowieso wieder zu spät dran bin. Ja, und kann es mir dann aussuchen. Es geht vielleicht auch ein bisschen schneller, weil der Bus ja überall hält und so. Also wie bequem kann man es eigentlich machen, umzusteigen? Wie so insbesondere, wenn man jetzt, ne, auf so Geschichten wie Heizungssysteme für Häuser guckt, die alle 20, 25 Jahre mal erneuert werden, weil sie ewig nicht kaputt gehen. Wie lange kann man eigentlich warten, dass die Leute sich dann für die richtige Sache entscheiden? Und gerade weil die Wärmepumpe, das muss man auch sagen, das ging der Sache ja voraus, einen wahnsinnig schlechten Ruf hatte zumindest, dass sie ineffizient ist, dass sie bei ganz vielen Häusern nicht funktioniert, wenn die Dämmung nicht stimmt, bei Altbauten ganz schwierig, dass man damit eben die Wohnung nicht auf eine vernünftige Temperatur kriegt, jedenfalls nicht zu einem akzeptablen Energieverbrauch und so weiter und so fort. Da hatte die Wärmepumpe einfach von vornherein einen ganz, ganz schweren Stand.
War das nicht ein Problem auch ich komme nochmal zurück mit der Art der negativen Kommunikation. Bin ich natürlich auch jemand, das haben alle ja schon gesagt, der sich ein bisschen länger damit beschäftigt. Ich habe aber gerade tatsächlich erst den Umstieg geschafft auf eine Wärmepumpe, jetzt im Herbst. Und ich glaube auch diese praktische Erfahrung, wenn man die dann hat, ne? Das spricht sich ja auch rum in der
Ja,
Nachbarschaft und so
naja,
weiter.
und es ist ja auch noch ziemlich teuer, wenn ich das richtig verstehe. Ich meine, ich bin selber Mieterin, ne? Mich geht das nicht so viel an, aber es ist sehr, sehr teuer. Und es ist ja auch dann, wir kommen ja auch aus einer Zeit und die geht ja auch noch weiter, wo einfach Fachkräftemangel herrscht. Finde mal einen Handwerker, der das mal eben macht, ne? Nicht so
Ja,
einfach vielleicht. Kommt drauf an, wo man wohnt wahrscheinlich.
also das hat jetzt so alles funktioniert. Im September ging die Gasheizung nicht mehr. Dann war die Frage, gehen wir jetzt so ganz viel Geld dafür aus oder neue Gasheizung oder so? Und dann hat das auch funktioniert. Und also gerade mit der öffentlichen Förderung, die man kriegt, ist es durchaus so, dass wer rechnen kann, das ist bei Elektroautos ja ähnlich, wer rechnen kann, der weiß durchaus, dass die Investition letztlich sich dann auch auszahlt. Und das ist jetzt in unserem Fall auch nicht ein Haus, das irgendwie vorher erstmal isoliert worden ist, sondern das ist ein Haus aus dem Jahr 1954 mit alten Fenstern noch, kommt alles noch. Aber im Moment läuft es so mit der Wärmepumpe. Bei minus 9 Grad kürzlich war das Haus in den warm und der Stromverbrauch ist jetzt auch nicht so, beobachtet das alles ganz gut. Aber ich frage mich, ob solche auch Geschichten, und das versuchst du ja mit deinem Podcast auch so ein bisschen, ne, ob die nicht in der öffentlichen, also die Normalität und das Positive darstellen, ob das nicht in der öffentlichen Diskussion viel zu kurz kommt. Also es
Ja,
ist
auf jeden
total
Fall.
schick jetzt auch für mich, ne? Also ich kann jetzt immer gucken, täglich, ich habe jetzt eine App, kann jetzt immer gucken, wie viel Strom verbrauche ich genau und kann alles per App kontrollieren und einstellen. Beim Elektroauto geht es auch.
Ja,
So.
aber Stefan, beobachte dich mal. Ja, du triffst einen Nachbarn auf der Straße. Fall A, der Nachbarn sagt: Mensch, ich habe gerade eine neue Wärmepumpe einbauen lassen. Das funktioniert alles reibungslos. Es ist klasse. Das Haus ist warm, der Stromverbrauch geht, alles war auch, hat auch gar nicht so viel gekostet, wie ich gedacht habe. Es ist super. Was sagst du da? Schön. Nachbar kommt, Fall B, kommt auf dich zu und sagt: Boah, Stefan, ich bin fix und fertig. Ey, du kannst es dir nicht vorstellen. Wir haben seit 3 Wochen eine kalte Bude. Wir frieren uns wirklich den Arsch ab. Ja, das mit der Wärmepumpe, das war die größte Katastrophe. Das mache ich nie wieder. Aber wie soll ich jetzt zurückgehen? Ich habe ein Riesenproblem. Wo bist du angefixter und unterhältst dich interessiert mit deinem Nachbarn? Ne? Wenn dir einer erzählt, alles läuft super, dann ist das für dich halt relativ schnell abgehakt. Das ist ja auch ein evolutionärer Mechanismus. Ne? Sachen, die nicht funktionieren, Sachen, die schlecht laufen, da hören wir hin, denn das könnte uns selber betreffen. Gefahr, Gefahr, blinkende Lichter in unserem Kopf, ne? Blaulicht und so und Sirenen hören wir und dann hören wir hin und sind interessiert. Und genauso funktioniert das natürlich im Journalismus. Es gibt ja Ansätze, zum Beispiel den Ansatz des konstruktiven Journalismus, die versuchen, dagegen zu steuern und sagen, okay, wie können wir denn Geschichten konstruktiv und lösungsorientiert erzählen? Das heißt nicht, dass man nur gute Nachrichten verbreitet und die schlechten Nachrichten ignoriert, sondern dass man, wenn es ein Problem gibt, dieses Problem anerkennt oder diese Herausforderung, um es mal positiv auszudrücken, und dann sagt, okay, wer hat denn jetzt eine Lösung für dieses Problem gefunden und wo können wir gucken, warum hat das funktioniert? Ne, wieso hat es bei dir gut funktioniert? Wieso hat es bei jemand anders nicht funktioniert? Und was muss man machen, damit man wie Stefan Gsenger ist? Ja? Sei wie Stefan Gsenger, sei ein glücklicher Besitzer einer Wärmepumpe. Was hat Stefan richtig gemacht? Ne, also diese Ansätze gibt es, aber das ist nicht die etablierte Art, wie man Journalismus beispielsweise macht. Und wenn wir jetzt mal weggehen vom klassischen Journalismus, das ist auch nicht das, was beispielsweise soziale Netzwerkalgorithmen belohnen. Die belohnen Konflikt, die belohnen negative Emotionen, die belohnen Ärger, die belohnen Aufregung, die belohnen harte Diskussionen. Ja, das ist das, was da nach oben gespült wird und was funktioniert, weil es viel mehr und heftigere Emotionen hervorruft, weil die Leute sich viel intensiver damit beschäftigen und viel länger Zeit auf diesen Plattformen verbringen. Und das schmutzige kleine Geheimnis ist ja, dass diese Plattformen uns nichts Gutes tun wollen, sondern uns einfach nur bei sich festhalten wollen. Und das heißt, diese Narrative haben es einfach wahnsinnig schwer, weil sie nicht auf ein psychologisches Make-up im menschlichen Gehirn treffen, das dafür geeignet ist, sie zu wertzuschätzen und so zu honorieren, wie das schön wäre. Also das ist schwierig. Also positive, optimistische Geschichten zu erzählen, ist schwierig. Man muss das mit einem geschickten Storytelling und mit großer Unterhaltsamkeit verbinden, damit die Leute Lust haben, sich das anzugucken und anzuhören.
Na gut, jetzt hast du jetzt über den Journalismus im engeren Sinn gesprochen und das ist natürlich sehr interessant, wie du das so beschreibst, was die sozialen Medien angeht. Da kann ich das natürlich nur aus meiner persönlichen Erfahrung voll und ganz bestätigen. Ich habe aber schon im persönlichen Alltag auch den Eindruck, so Nachbarn fragen dann mal nach und, ne, und so weiter. Ich fand es auch ganz interessant bei einem deiner Podcasts mit Kevin Kühnert. Da hat der auch ein paar, was mir sehr gut gefallen hat, ein paar deutliche Aussagen gemacht zum Thema, wenn es jetzt vor allem um Windenergie, wie wichtig das ist, dass die Leute mit einbezogen werden in Windparks vor Ort. Und das ist ja auch so ein Punkt, ne, wo man jetzt sagen könnte, wie du jetzt sagst, in den Medien kommt dann der Konflikt, wird dann eher aufgegriffen. Gab es jetzt gerade vor ein paar Tagen zwei schöne Beispiele aus Bayern, ne, wo ein Windpark abgelehnt wurde in einem Bürgerentscheid. Das war bei Altötting, Mehring, glaube ich, heißt das. Da gab es halt ein Projekt, das war ein Projekt, wo es eine richtige Bürgerbeteiligung gab. Hat mich gefreut, dass Kevin Kühnert da so deutlich nicht auf den Fall eingegangen ist, aber das sehr betont hat, wie wichtig das ist, weil es gab das Gegenstück in Offshore-Ding oder sowas. Also nicht so weit weg, auch irgendwo in Altbayern haben die für einen Bürgerwindpark innerhalb von 2,5 Stunden 6 Millionen € an Eigenkapital eingeworben. So. Also das widerspricht ja völlig dem, was du jetzt gerade sagst. Also irgendwie die positive Botschaft, und wenn es die ist, ich kann jetzt Geld verdienen, ich glaube, die haben 6% Rendite angeboten oder so. Das hat sich rumgesprochen und offenbar hat das so gewirkt, dass die Leute, da ging es dann gar nicht mehr um die Frage, wollen wir jetzt einen Windpark, sondern die haben, wie gesagt, Millionen tragen die jetzt bei. Was können wir daraus lernen? Also wie können wir das? Und meine Frage richtet sich jetzt nicht nur an dich als Journalistin, was du als Journalistin tun musst, sondern insgesamt in der gesellschaftlichen Kommunikation.
Also ich glaube, das berührt ja letztendlich die Frage von gesellschaftlichen Bewegungen und wann sie funktionieren und wann sie Momentum aufnehmen, ne? Ich denke da jetzt auch gerade an ein ganz anderes Beispiel, nämlich die großen Demonstrationen gegen rechtsextremistisches Gedankengut in Deutschland, die in ganz vielen Städten stattgefunden haben, wo ganz viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und was sie dazu inspiriert hat, war eine investigativ-journalistische Recherche, die eine Geschichte erzählt, die ja schon auch ziemlich krass ist, nämlich dass sich Rechte in Potsdam treffen und miteinander unter anderem darüber diskutieren, was sie denn mit Menschen machen würden, wenn sie an die Macht kämen, die entweder einen Migrationshintergrund haben oder einfach nicht die richtige Gesinnung. Ne, die würden sie gerne rausschmeißen aus Deutschland. Und das ist ja nur eine der Dinge, eins der Themen, das da diskutiert wurde. Und das war ja wirklich, das hat ja so einen Schneeballeffekt gehabt, diese Geschichte, ne? Also Korrektiv, das investigativ-journalistische Netzwerk hat die veröffentlicht Und irgendwann waren alle meine Kanäle voll davon. Jeder hat darüber geredet. Unternehmen haben sich öffentlich bekannt dazu, dass sie dagegen sind und dass sie aufstehen jetzt gegen rechts. Und dann kamen eben diese Demonstrationen in ganz vielen Städten. Und das war überall Thema. Also es ist einfach, es hat so einen Schneeballeffekt gehabt. Ich glaube, das hat was damit zu tun, und das lässt sich nur ganz schwer, glaube ich, nachstellen, wer diese Geschichte dann aufgreift, wer damit beginnt, darüber zu reden, in welcher Situation sie einen vielleicht erwischt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in einer Kommune, wenn man für so ein Projekt wirkt, wirklich die Frage ist, findet man eigentlich die Multiplikatoren, mit denen man darüber reden muss, damit die allen anderen davon erzählen? Wer sind eigentlich die gesellschaftlich wichtigen Menschen in so einer Kommune? Gibt es die eigentlich heutzutage noch, ne? Früher wäre es wahrscheinlich der Bürgermeister, der Pfarrer, der Schulleiter, ne, sozusagen die Leute in der Community gewesen, die eine Position haben, auf die geguckt wird, was machen die eigentlich? Und ich weiß, dass es in kleinen Städten immer noch so ist, dass, also ich weiß das deswegen, weil ich einen Pfarrer in meiner Verwandtschaft habe, was ein Pfarrer in einer kleinen Stadt so macht, das wird durchaus beobachtet und da wird geguckt. Und ne, wenn der jetzt mal sagt, okay, also ich habe mir das angeguckt, ich finde das eigentlich ganz sinnvoll, also ich mache das, ne, dann hat das einen Effekt, dann werden ein paar Leute aufstehen und mitgehen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns gerade auch beim Thema Energiewende miteinander vernetzen und dass wir gucken, wer sind eigentlich die Leute, die eine gewisse Meinungsmacht in Deutschland haben, die vielleicht auch in Zirkel ausstrahlt, die sich sonst gar nicht mit dem Thema beschäftigen würden und die vielleicht noch mal eine andere Kommunikationsart haben, ne? Also es macht ja auch Sinn, sich mal zu überlegen, welche Influencer in Deutschland, die vielleicht eine ganz junge Zielgruppe ansprechen, sind eigentlich für das Thema zu begeistern, ne? Und auf wen hören eigentlich Hausbesitzer? Also wer hätte eigentlich mit den Hausbesitzern reden müssen? Ich könnte mir vorstellen, dass es Fernsehsendungen im klassischen linearen Fernsehen gibt, wenn das Thema da noch mal anders aufgegriffen worden wäre. So die, ne, die klassische, weiß ich nicht, Frühstückssendung im Fernsehen zum Beispiel oder so eine Vormittagssendung, wo man so generell über so Themen plaudert. Wenn die dieses Thema noch mal anders aufgegriffen hätten, dass sich die Kommunikation darüber vielleicht ganz anders bewegt hätte. Aber wer entscheidet vielleicht am Ende bei Einfamilienhausbesitzern jenseits der 60 darüber, wie die jetzt zum Thema Wärmepumpe stehen? Keine Ahnung, vielleicht ist da doch wichtiger, ah, ich weiß nicht, was in der Tagesschau passiert oder ich weiß nicht, wer die Meinungsmacher da an der Stelle sind. Also wer sind eigentlich die Leute, auf die die hören? Und das wäre, glaube ich, nochmal eine spannende Frage für uns, um zu gucken, mit wem muss man eigentlich, wen muss man eigentlich als Ally sozusagen, als Alliierten, als Verbündeten gewinnen, um das Thema ein bisschen voranzutreiben. Das machen wir aber in Deutschland selten. So denken wir nicht. Das machen die in Amerika super, aber wir empfinden das vielleicht auch ein Stück weit als schmutzige PR. Aber PR ist wichtig, ne? Also ich bin sehr für Öffentlichkeitsarbeit, ich bin sehr für Public Relations. Man muss das alles aus einer Kommunikationsperspektive denken und überlegen, wie ist eigentlich die Botschaft? Was ist eigentlich genau die Botschaft, die ich rüberbringen will? Die Botschaft ist, glaube ich, nicht, unser Leben wird einfacher und besser. Das glaubt einem einfach keiner, sondern die ist differenzierter und dann wird es halt schwierig.
Ja, also ich glaube schon, dass die positive Botschaft dann schon, also dass die Perspektive nicht eine schlechte ist. Also würde ich jetzt schon, also das war jetzt auch so, was ich jetzt fand ich interessant, was du gesagt hast, wäre für mich schon so ein bisschen eine Schlussfolgerung. Tendenziell versuchen eher, auch wenn man das nicht ganz vermeiden kann, aber negative Diskurse zu vermeiden, sondern versuchen doch stärker dieses Positive auch zu betonen.
Na, du musst ja aber andocken da, wo die Leute sind. Du musst ja sagen, okay, also klar, wenn du ein Einfamilienhaus hast und du musst jetzt eine Investition tätigen, um dein Heizungssystem zu ändern, das ist nicht so einfach. Und es ist wahrscheinlich auch für viele Leute, es ist so ein bisschen wie Steuererklärung. Man muss es machen, man muss sich damit beschäftigen. Es ist kompliziert und kompliziert tut irgendwie weh, weil man Energie aufwenden muss und eigentlich hat man keinen Bock und könnte sich was Schöneres vorstellen mit seiner Zeit. Also es führt ja kein Weg daran vorbei, dass das kein Spaß ist, ne? Auch Handwerker im Haus zu haben, ist ja nicht witzig. Also es muss
Das
nicht
ist
sein,
wahr.
ne? So,
Das
es
ist
ist schon
wahr.
schöner, wenn man nach Hause kommt, die Bude ist warm und keiner ist da und man kann in Ruhe seine Füße hochlegen und muss nicht hinter Handwerkern herwischen oder was auch immer.
Werde ich
Nichts
jetzt
gegen
auf
Handwerker,
keine
Handwerker machen
Details
das
sagen.
toll. Ja,
Nee,
alles gut. Aber
nee.
naja, ich meine, das ist unbequem. Es ist eine unbequeme Debatte. Und ich glaube schon, dass man den Leuten nicht sagen kann, ist doch egal, ist nicht so schlimm. Der Vorteil ist doch, überwiegt doch. Menschen sind ja auch nicht rational. Das fand ich auch nochmal spannend im Gespräch mit Kevin Kühnert bei Zukunftsorte und Reinhard Müller, in dem Gespräch über, was kann Politik eigentlich für die Energiewende leisten. Ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, zu sagen, es rechnet sich am Ende mehr für dich, also mach es, dass das funktioniert. Das reicht nicht. Leute sind nicht, die denken, die so denken Leute nicht. Die rechnen nicht erst, sondern erstmal sagen sie, nee, will ich nicht. Muss das sein? Ich will nichts anders. Anders ist immer schlecht. Anders macht mich müde.
Ja, wenn sie rechnen würden, dann würden sie auch alle Elektroautos kaufen jetzt mittlerweile, zumindest alle
Klar.
Mittelklasse-Autos oder sowas, ne? Gibt es auch noch Segmente, aber das ist völlig klar. Und auch bei denen, sag jetzt mal so Bürgerwindparks, wo man Geld gewinnen, also wo man Geld verdienen kann damit, da glaube ich, ist es auch wirklich nur ein Element davon von verschiedenen, weil man einfach auch Teil der, es gehört vielleicht zur ländlichen Struktur dazu, ne? Dann ist man ein Stück weit vielleicht eine Statusfrage. Aber ich glaube, ein anderes wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, das beißt sich im Moment auch so ein bisschen mit der sogar Weltlage und mit der gesamtgesellschaftlichen Lage. Das ist das Thema Vernetzen, Alliierte, Verbündete finden, weil da haben wir, glaube ich, im Moment eine Vertrauenskrise in Deutschland, gerade durch die Auseinandersetzung auch mit diesen Rechten, AfD und so weiter, weil man ja in Bericht, also bestimmte Teile der Gesellschaft sich im Moment nicht wirklich trauen, ne? Das ist was ich auch bedauere. Also ich habe ja bei Manchel gearbeitet vor über 20 Jahren als SPD-Abgeordneter, hatte aber mit Abgeordneten aus allen Parteien zusammengearbeitet, was ich damals wirklich auch sehr schwierig fand. Ich glaube, das ist heute auch schwerer geworden. Wäre aber vielleicht auch ein Ansatz, dass man wirklich versucht, vorurteilsfrei mit möglichst vielen Leuten dann zu sprechen.
Mit wem würdest du denn sprechen, mit dem jetzt nicht gesprochen wird gerade? Also wo würdest du dir mehr Verbindung wünschen?
Ich habe mir zum Beispiel gewünscht, dass als die Bauern demonstriert haben, dass man mit den Bauern dann spricht, die Rolle der Landwirtschaft in der Energiewende und was es da für Möglichkeiten gibt. Also da ist so viel nicht kommuniziert worden und das Ganze nur dann letztlich auf die Frage Agrardieselsubvention ja oder nein runtergebrochen. Was anderes, und es scheint auch so, dass da wirklich auch gar nicht so richtig viel gesprochen wurde, hat da gar nicht stattgefunden. Und dann wurde es letztlich dann ja auch wieder, es war so ein bisschen ähnlich wie dann mit dem Heizungsgesetz, wer auch immer, die Opfer Landwirte, die ja eher tendenziell konservativ sind, gegen die Grünen. Ja, so ist ja dann letztlich hat es sich ja irgendwie dann so rauskristallisiert, dass das so war. Was ich für einen völlig falschen Diskurs halte. Und dann mal überlegen, wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo können die Landwirte zum Beispiel, also was ich sehr bedauert habe, dass man nochmal das Thema aufmacht, wie können die Bauern selber ihren Treibstoff produzieren, um Pflanzenöl oder sowas zu machen. Das sind
Ich glaube, vielleicht ist an der Stelle nochmal spannend. Es gibt in der Kommunikationswissenschaft ja die Theorie von den vier Seiten der Nachricht. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Also es wird ja ganz oft in verschiedensten Zusammenhängen zitiert. Es gibt die inhaltliche Ebene, ne, also die Fakten sozusagen, die man kommunizieren kann. Aber jede Nachricht enthält auch noch was anderes. Enthält immer einen Appell. Der Appell ist mindestens, hör mir zu, aber der kann natürlich noch viel stärker sein, nämlich hör bitte auf zu protestieren. Fahr bitte deinen Traktor wieder nach Hause. Die enthält immer eine Selbstauskunft. Also der Mensch, der kommuniziert, erzählt auch immer was über sich selber damit. Und sie enthält immer eine Beziehungsebene. Und ganz viele Kommunikationsprobleme, so geht diese Theorie, haben letztendlich damit zu tun, dass ich vielleicht versuche, auf der Inhaltsebene zu kommunizieren und über Fakten zu reden, aber der Mensch, der mir zuhört, gerade nur auf der Beziehungsebene unterwegs ist, den interessiert gar nicht so sehr, was ich inhaltlich zu sagen habe, sondern den interessiert eigentlich, was sage ich eigentlich damit über unsere Beziehung miteinander. Erzähle ich dem gerade was von oben herab oder sind wir auf Augenhöhe oder mache ich mich klein und bin demütig und sage, du hast völlig recht, ich habe nicht zugehört, es tut mir so leid. Also, und ich glaube halt, wenn jemand auf dem Baum ist, ne? Wenn jemand wütend ist, weil er das Gefühl hat, er wird nicht gesehen mit seinem Anliegen, auf ihn wird immer rumgehackt, immer wird erzählt, die Bauern wären umweltschädlich. Dabei versorgen sie Deutschland mit Nahrungsmitteln und machen eine ganz wichtige Aufgabe. Aber sie kriegen für diese wichtige Aufgabe nicht genug Geld, sondern werden von Lebensmittelkonzernen klein gehalten, die nur ganz wenig Cent pro Liter Milch zahlen. Ich versuche jetzt die Position der Bauern zu umreißen auf sehr polemische Weise. Wenn das die Position der protestierenden Bauern ist, dann kannst du den 100.000 Mal mit der Inhaltsebene kommen. Das interessiert die gerade Wumpe. Sie wollen von dir hören, hey, ich sehe, dass du wütend bist. Ich sehe, dass es dir schlecht geht und dass du ein unfassbares Arbeitspensum hast und gleichzeitig teilweise im Existenzminimum arbeitest. Ich sehe, dass wir strukturell riesige Probleme in Deutschland haben, die wir nicht adressiert haben. Ich sehe auch, dass es große Ungerechtigkeiten in diesem Bereich gibt und wir nicht genug darauf eingehen. Dabei machst du so eine wichtige Aufgabe. Es tut mir leid und ich will, dass wir das ändern. Ich möchte gerne an unserer Beziehung arbeiten. Und ich glaube, das ist eigentlich die Botschaft, die die Bauern hören wollten. Es ging nicht um Sachargumente. Das ist das eine. Das andere ist, was heißt eigentlich mit den Bauern reden? Also wie redet man denn mit den Bauern? Macht man
Habe ich
dann...
jetzt nicht so gesagt, ne?
Nee,
Das
aber
ist
also
nicht
du
so.
sagst ja, warum ist niemand hingegangen und hat mal
Nee,
vernünftig mit
ich
denen
hab gesagt, dass diese.
geredet
Nein, nein,
sozusagen.
nein, das habe ich nicht gesagt. Ich
Okay.
habe nur gesagt, ich habe diese Dimensionen in dem gesellschaftlichen Diskurs überhaupt
Ja.
vermisst. Ja?
Ja,
Wer
aber
jetzt da genau?
wie kommuniziert man mit diesen Leuten? Ne? Erstmal, die sind ja eine amorphe Masse, die sind zwar in Verbänden organisiert, aber das heißt ja nicht, dass man, wenn man mit dem Verband redet, auch mit allen Mitgliedern redet. Macht man ein YouTube-Video und sagt, hallo, ihr lieben Bauern da draußen, das geht an euch alle. Wie geht das?
Ja, also ich nehme meine Feststellung als erstmal auch in beide Richtungen, ne? Also
Ja.
von Seiten der Bauernverbände habe ich da auch relativ wenig vernommen. Das einfach, was du sagtest, wir müssten uns da besser vernetzen und im Grunde auch wieder, vielleicht, das klingt so fast pathetisch, enger zusammenrücken in unserem Land, ne? Oder sowas, versuchen, Probleme gemeinsam zu lösen, dass das im Moment wirklich schwierig ist, weil wir an so vielen Stellen so eine Polarisierung haben, dass, und an dem Beispiel konnte man das sehen,
Ja.
weder von der Politik noch von denen, die dann auf der Straße waren mit ihren Treckern, irgendwie, für mich zumindest, klar, ich bin ein Kleiner unter 80 Millionen, aber wahrnehmbar irgendwie auf dieser Lösungsebene, versucht hat, sich, und da kommen diese anderen Ebenen dazu, aber die haben es ja verhindert, dass man auf dieser Lösungsebene überhaupt sprechen konnte, dass man da aber doch versuchen müsste. Gerade Energiewende ist so, wie du eingangs sagtest, so ein großes, wichtiges Thema. Da müssen wir uns doch irgendwie zusammenraufen. Wie schaffen wir das? Vielleicht jetzt mal abschließend nochmal gefragt, die Zeit rennt ja wieder wie im Flug. Wie schaffen wir das dann doch irgendwie wieder besser zu kommunizieren, gemeinsam als Gesellschaft? Und ich meine jetzt da weder, also ich will weder eine Schuldzuweisung an die Medien noch an die Politik insgesamt noch an sonst, sondern als ein gesellschaftliches vielleicht Paradigma, das wir uns ein bisschen mehr bewusst machen sollten.
Ja, also ich persönlich bin ja immer der Auffassung, die allererste Regel muss heißen, no bullshit. Kein Quatsch erzählen. Der größte Feind der Wahrheit ist nicht die Lüge, sondern der Bullshit. Nämlich einfach das Weißrauschen in der Kommunikation, das entsteht, wenn Leute nicht sagen, was gesagt werden muss, weil sie sich nicht trauen, weil sie eine andere Agenda haben, dass sie irgendwelche anderen Dinge zu kommunizieren haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn das Erste ist, einfach ehrlich miteinander reden, transparent miteinander reden. Und übrigens Robert Habeck, auch wenn er mit dem Gebäudeenergiegesetz natürlich kommunikativ ziemlich Schiffbruch erlitten hat, ist ja eigentlich ein sehr geschickter und guter öffentlicher Kommunikator, der das gut macht. Also bei dem, glaube ich, viele Leute das Gefühl haben, wenn er öffentlich redet, ach, endlich sagt's mal einer, so wie es ist, ne? So, und auch aus einer ehrlichen psychologischen Perspektive von sich selber herausgesprochen, haben die Leute das Gefühl, er ist recht authentisch, ist mein Eindruck. Und ich glaube, Authentizität ist da wichtig. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube auch, dass man einfach mal die Frage immer, die Leitfrage sich nehmen kann, wie machen wir das? Wie schaffen wir das? Wie können wir diese und jene Herausforderung bewältigen? Gibt es dafür schon Lösungsperspektiven? Also ich finde, dass diesen Ansatz des lösungsorientierten Journalismus sehr, sehr wichtig und gut. Weil er eben Probleme nicht verneint und nicht verschweigt, sondern sagt, okay, gut, fein, Herausforderung, ja, aber wir kriegen das hin. Und ansonsten glaube ich halt, immer ist es sinnvoll, alle Kommunikation so verständlich und so unterhaltsam wie möglich zu gestalten, damit Menschen so wenig wie möglich investieren müssen, um an gute Informationen zu kommen. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass jede Kommunikationsaufnahme, jeder Dialog, jedes Gespräch, das man führt, eine gewisse Anstrengung kostet. Aber wenn wir Spaß haben bei dem Gespräch, das wir führen, so wie wir jetzt gerade Spaß haben, dann machen wir es halt trotzdem. Das ist es uns wert, ne? Der Nutzen ist höher als die Kosten. Wenn die Kosten sehr niedrig dabei noch sind, weil wir uns beide einigermaßen verständlich ausdrücken und aufeinander eingehen und zum Beispiel du als Fachmann nicht irgendwelche Fachwörter verwendest, von denen du sicher sein kannst, dass ich sie nicht verstehe, sondern versuchst, auf meiner sprachlichen Ebene zu landen, dann habe ich was davon und dann ist es für mich auch nicht so schwierig, dem zu folgen und das macht mir noch mehr Spaß, ne? Und ich glaube, wenn wir alle und insbesondere die Leute, die was davon verstehen, sich bemühen, so verständlich und unterhaltsam wie möglich zu kommunizieren, dann haben wir auch eine Chance, uns gegen 1 Million Katzenvideos auf TikTok durchzusetzen mit diesem wichtigen Thema Energiewende, was echt, echt sein muss, ne?
Also das ist wahr, ja. Also an dem Thema Energiewende geht kein Weg vorbei. Ja, ich denke, das hast du jetzt sehr wunderbar aus deiner Perspektive da umrissen, was wir tun müssen. Die Welt können wir jetzt nicht direkt retten damit, aber ich denke, ein bisschen mehr Klarheit ist da jetzt noch reingekommen.
Ich fand auf jeden Fall bei Zukunftsorte erstaunlich, wie optimistisch alle waren. Ich frage immer, in fast jeder Episode habe ich gefragt, schaffen wir das? Und alle haben gesagt, ja, weil wir es auch müssen, Klammer auf, Klammer zu, aber wir schaffen das. Und das fand ich toll.
Ja, also ich glaube, man sieht tatsächlich in der Energiewende, es gibt zwar viele Dinge, über die man sich ärgern muss. Wir könnten es wesentlich besser machen und deswegen sollte man besser kommunizieren. Deswegen habe ich mich jetzt sehr gefreut, dass ich mich über dieses Thema mit dir unterhalten konnte, sehr ausführlich auch mit dir als Expertin dazu. Aber wir sind insgesamt, das würde ich auch sagen, auf dem richtigen Weg. Wir müssen aber schneller werden, damit wir wegen Klimawandel das so schnell schaffen, dass unsere Welt, ich glaube, du hast auch Kinder, für unsere künftigen Generationen gut erhalten bleibt.
Ja, aber wir haben schon krasse Sachen geschafft in Deutschland. Wir haben Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Wir haben es geschafft, Deutschland wieder zu vereinigen. Und nichts davon ist perfekt gelaufen, aber es ist passiert. Wir haben es einfach gemacht. Und das ist, glaube ich, was, auch das müssen wir uns für die Energiewende vornehmen. Es wird nicht perfekt laufen, ganz bestimmt nicht. Aber wir müssen es machen und wir werden es machen. Ja, und ich freue mich, dass du mit deinem Podcast dazu beiträgst. Ich hoffe, unser Podcast Zukunftsorte trägt dazu auch ein bisschen bei. Und ich freue mich natürlich auch, wenn der ein oder andere deiner Hörerinnen und Hörer vielleicht auch Lust hat, bei uns mal reinzuhören. Und
Ja,
umgekehrt, wir empfehlen deinen Podcast natürlich auch sehr gerne bei uns.
lohnt sich auf jeden Fall. Ich hab mir sehr gerne deine Folgen angehört. Wünsche dir viel Erfolg. Dank dir ganz herzlich, dass wir heute uns die Zeit genommen haben, uns so
Ich habe
mal
zu
direkt
danken.
auszutauschen. Genau, damit vielen Dank, alles Gute und vielen Dank an unser Publikum. Wir verabschieden uns für heute, für damit und den nächsten Gast gebe ich in Kürze wieder über die sozialen Medien bekannt. Danke und tschüss.
Tschüss.